Morgen miteinander. Ihr habt einen kurzen Clip gesehen zur Einführung. Um was geht es bei dieser Serie? Das Ziel von dieser Serie ist eben, dass wir in die Freiheit hineinkommen können. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe schon vor langer Zeit, schon vor Jahrzehnten, mein Leben Jesus gegeben. Und dennoch habe ich gemerkt, es gibt immer den Prozess im Leben, wo ich mich nicht wirklich frei fühle. Und genau das ist eigentlich der Sinn hinter dieser ganzen Serie, dass wir an die Wurzeln gehen, dass wir schauen, wie könnten wir noch mehr miteinander in die Freiheit hineinkommen. Wir haben da sehr praktische Themen auch. Heute geht es zum Beispiel um Umkehr und Vergebung. Wir werden aber auch Themen anschauen wie seelische Bindungen, wie Flüche, Generationen, Sünden und so weiter. Also du merkst, das wird recht in die Tiefe gehen. Hier in Altdorf machen wir natürlich noch die Heilige Geist-Serie und nachher tauchen wir dann ein Leben in Freiheit. Und ich möchte heute eine Predigt mitbringen zum Thema Freiheit durch Umkehr und Vergebung. Und ich habe einen Mann, den ich schon länger kenne, vielleicht 15 Jahre, und der ist einmal zum Glauben gekommen, Jesus hat sich taufen lassen. Aber wir haben so gemerkt, sein Glaubensleben ist immer ein Fight. Er ist einmal wieder ein paar Monate in die Kirche gekommen, dann wieder nicht, dann hat er wieder irgendeinen Absturz gehabt, dann hat er wieder einen Neuanfang gemacht. Aber ich habe so gemerkt, so, er bricht wie nicht so durch. Und ich habe gemerkt, es gibt einen Punkt in seinem Leben, und zwar, dass er seinem Vater nicht vergeben kann. Sein Vater war sehr brutal zu ihm, hat ihn viel geschlagen, hat ihn gemobbt, eine schwierige Kindheit gehabt. Und wir haben immer gesagt, hey, du musst können deinem Vater vergeben, weil dann kommst du in eine wahre Freiheit. Und er hat dann immer zur Antwort gegeben, wenn du wüsstest, was mein Vater mir angetan hat, dann würdest du verstehen, warum ich meinem Vater nicht vergeben kann. Weil dein Vater war ein lieber Kerl, du kannst natürlich das einfach sagen, aber wenn du wüsstest, was mein Vater mir antut, dann würdest du mich verstehen. Er hat dann sein Leben weitergelebt, mal auf, mal ab, aber man hat wirklich gemerkt, dass im Glauben so richtig durchkommt er nicht. Und dann hat er Ende letzten Jahr hat er wirklich einen brutalen Absturz gehabt in verschiedenen Hinsichten. Und irgendwo so in der Nacht hat er eine persönliche Begegnung mit Jesus. Ganz eindrücklich, Jesus ist ihm begegnet, er konnte einen Neuanfang machen mit Gott. Und plötzlich ist die Vergebung für seinen Vater wie logisch gewesen. In dem Moment, nach 15 Jahren schon unterwegs im Glauben, hat er plötzlich begriffen, Jesus hat mir so viel vergeben, das ist das Logischste, was es gibt, dass ich meinem Vater auch vergebe. Und er ist dann zum Vater auch, hat die Vergebung ausgesprochen. Heute haben sie eine Beziehung, die sie langsam wieder am Aufbauen sind. Und darum haben wir das auch gesagt, Vergebung, Umkehr, das ist Freiheit. Es ist ein Geschenk von Gott. Und ich möchte dir einen Bibelvers vorlesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 19 und 20. Und dort heisst es, kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen und wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. Also der Petrus fordert aus in dieser Predigt, sagt er, kehrt um. Und dann sagt er, wenn du umkehrt tust, hat es zwei Folgen. Erstens, Jesus wird deine Sünden vergeben und zweitens, Ruhe wird einkehren in dein Leben. Und du merkst, es hat zwei Benefits, wenn du umkehrt tust. Wenn du merkst, du bist sündig geworden vor Gott, du tust umkehren oder vielleicht auch vor deiner Frau, vor deinem Mann, du musst dich entschuldigen, du tust umkehren. Erstens, deine Sünde wird dir vergeben und zweitens, es wird Ruhe einkehren in dein Leben. Und ich habe letzten Sonntag, als ich die Predigt hatte, im ICF Luzern einen Mann interviewt, den auch einige von euch kennen. Und er hat eine eindrückliche Geschichte zum Thema Umkehr. Und schauen wir doch miteinander den Ausschnitt aus dem Podcast vom letzten Sonntag. Bibel zum Thema Umkehr. Und ich glaube, Umkehr tun, das ist für uns ein Lebensstil. Und viele von uns haben auch mal Umkehr tun in ihrem Leben. Vielleicht so das erste Mal, wir nennen das auch Bekehrung, wo sie ihr Leben in die Hände von Jesus gelebt haben. Und auch hier habe ich heute einen kurzen Interviewpartner. Wir haben ihn schon mal auf der Bühne gehabt. Ferdi, komm doch heute noch das zweite Mal führen. Du hast heute Doppel-Einsatz. Genau. Ferdi, ich weiss auch gar nicht von dir, sondern von deinem Bruder, von Alex. Der hat das immer so schön ausgeschmückt, so eure Umkehrstory. Ja, lass uns doch teilhaben.
Genau. Wie ihr gehört habt, mein Bruder ist hier involviert in die Story und jetzt sind wir gespannt, ob ich die gleiche Version erzähle. ich bin, wie man so schön sagt, christlich aufgewachsen. Das heisst, irgendwo, wo ich 5 bin, haben sich meine Eltern für Jesus entschieden und dann habe ich auch irgendwo die Werte und die Wahrheit mitbekommen. Und als ich irgendwo so 8, 9 bin, habe ich mich auch persönlich entschieden, ich will dem Jesus nachfolgen. Und dann ist so eine Zeit gekommen, irgendwo so 16, 17 rum, und plötzlich habe ich gemerkt, wie irgendwo einfach andere Sachen an mir mega zehren, wenn ich auch ein bisschen die Schnauze voll habe, so, ich würde das so sagen, darf man das auf mich sagen? Okay. Von gewissen Sachen, die sechs in der Kirche ablaufen und irgendwo einfach gemerkt, ich will irgendwo nicht mehr und ich will jetzt irgendwo mit den anderen dazugehören und so weiter. Und habe dann wie so ein bisschen Jesus einfach auf die Seite geschoben, so ein bisschen irgendwo in den Schrank eingesperrt, also wie wenn er sich würde einsperren, aber egal. Und bin dann einfach irgendwo ein bisschen weggedriftet und einfach mein Ding gemacht. Und als ich irgendwo 23 war, bin ich auf Australien gegangen. Mein Bruder ist schon dort, ein paar Monate. Und am Schluss haben wir zusammen rumreisen, 6 Wochen lang. Und schon in der Woche vorher habe ich gemerkt, wie Gott an meinem Herz irgendwo klopft und sagt, Ferdi, ich bin immer noch da und ich liebe dich immer noch. Und ich will dich immer noch. Egal, was in den letzten Jahren irgendwo passiert ist, du bist mir wichtig, und gemerkt, okay, es ist wieder ein bisschen interessanter geworden, so Chille, und irgendwie wieder ein bisschen gesündere Musik anzuhören und so weiter. Und nachher hat meine Mutter, bevor ich gegangen bin, mir so ein neues Testament hineingestreckt mit so einer neuen, modernen Übersetzung, Hoffnung für alle, und gesagt, komm, das ist eine moderne Übersetzung, komm, kannst du dritten Ende lesen? Und ich so, come on, jetzt muss das sein und so. Und irgendwann habe ich es gleich mitgenommen. Und schon auf dem Flug nach Australien alleine hatte ich die Eindruck, ich kann jetzt ein Buch lesen und ja, komm, ich könnte ja wieder mal genau das Neue Testament lesen. Und als ich zu Australien angekommen bin, habe ich schon 1,5 Evangelien durchgelesen. Und nachher im Auto, wo meine Brüder und ich rumgefahren sind, haben wir immer weiter gelesen und ich habe die alleine gelesen. Und er sagte, ja komm, lies doch vor. Und dann haben wir uns also während diesen 6 Wochen praktisch das ganze Neue Testament laut im Auto gegenseitig vorgelesen, immer den Beifahrer gelesen. Und es hat uns so abgeholt, so berührt, dass wir gemerkt haben, was Gott von uns denkt und was er gemacht hat für uns. Dass wir irgendwann nicht mehr anders können. Wir sind einfach irgendwann angehalten und sind auf Knie am Strassenrand runtergeknäulert, haben gebetet und haben eben Buß da, sind umgekehrt und gesagt, Gott, es tut uns leid. Es tut uns leid, sind wir da einfach unseren eigenen Weg gegangen und wir akzeptieren deinen Weg für uns und sind wirklich mit einem gefüllten Herz auch heimgegangen nachher wieder an die andere Seite vom Globus zu unseren Eltern und haben ihnen dürfen das auch erzählen. Das war mega cool gewesen.
Genau, das ist so eine Geschichte, oder, von Umkehr, von Buße, und darum sage ich Umkehr, das ist so etwas Befreiendes. Es tönt in erster Linie so ein bisschen hart, oder? Du sagst Umkehr, aber eigentlich ist es etwas, das eine unglaubliche Freiheit auslöst. Im Griechischen gibt es 3 Wörter für Umkehr. Es gibt erstens das Wort Metaneo. Und Metaneo bedeutet Veränderung vom Denken eigentlich wörtlich. Also wenn man das Wort Umkehr nimmt, dann sieht man vor allem, was Gott macht, wenn du umkehrst. Er wird aber dein Denken verändern. Mit dem Ziel dahinter, dass du eben eines Tages gar nicht mehr wirst über diese Punkte stolpern, weil dein Denken sich schon so weit verändert hat. Dann haben wir das zweite griechische Wort, das heisst Metamelomi. Und das bedeutet bereuen. Das steht zum Beispiel beim Judas, der die 20 Silberlinge bekommen hat und sie nachher zurückgebracht hat in den Tempel. Dann heisst, er hat aufrichtig bereut. Das ist so aus den Emotionen, aus dem Bereuen. Und dann gibt es das Epistrepho, und das bedeutet aus einem Willensakt. Manchmal ist es auch ein Willensakt. Du einfach sagst, nein, ich will das nicht mehr. Du hast vielleicht nicht mal das Gefühl, du hast nicht mal die Emotionen. Aber du sagst, nein, im Namen Jesus, ich will das nicht mehr. Und das ist das Wort Epistrepho. Ich kehre um aus einem Willensakt. Das ist heute eine kurze Einleitung, weil Umkehr hat ja wie 2 Punkte. Das eine ist, ich versündige mich an Gott und ich kehre um, aber dann gibt es ja die Möglichkeit, dass ein anderer Mensch sich an mir versündigt, mich verletzt, vielleicht auch nicht absichtlich. Und das ist eigentlich der Schwerpunkt von dieser Predigt. Also ein Lifestyle von Umkehr zwischen uns und Gott, das ist die kurze Einleitung, was wir heute vor allem anschauen wollen. Wie gehen wir damit um, wenn mein Nachbar, mein Chef, meine Frau, mein Vater, meine Mutter, wer auch immer, mich verletzt? Und darum habe ich euch den Stein verteilt am Anfang. Weil wenn jemand kommt und dich so richtig verletzt, dann würdest du am liebsten den Stein nehmen und ihm anschiessen, oder? Aber wir werden heute noch sehen, es gibt bessere Umgang mit Verletzungen, als einen Stein zurückzuschiessen. Und es ist noch spannend, Jesus ist bei diesem Thema überhaupt nicht easy. Also es gibt Themen, da lässt uns Jesus viel Zeit. Charakterentwicklung, die Entwicklung der Früchte vom Geist, die ihr auch lernt in dieser Serie. Jesus lässt uns Zeit, er geht mit uns auf den Weg. Aber wenn es um Vergebung geht, wo Menschen uns etwas antun, das wir vergeben sollen, da ist Jesus wirklich sehr, sehr kompromisslos. Und er zeigt das in mehreren Geschichten und Gleichnissen. Und eins davon geht um einen König, der einen Diener hat, und der Diener schuldet ihm Geld. Und dann sagt der König, zahl mir jetzt das Geld, das du mir schuldest. Und dann ist der Gott der Diener auf die Knie und sagt, ich kann es dir nicht zurückzahlen. Und dann heißt es in Matthäus 18, Vers 27 und 28, da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihm und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Also die Geschichte ist so, der König vergibt am Diener, er lädt ihm die ganze Schuld, der Diener kommt raus, sieht den anderen, der sich bei ihm verschuldet hat, und vielleicht wieder ein Betrag, er würgt ihn und sagt, zahl mir alles zurück. Und das ist ja oft unsere Geschichte, dass Gott uns so viel vergeben hat und ein Mensch, der sich an uns verschuldigt, dass wir lieber den Stein zurückrühren würden, als einfach loslassen und aufgeben. Und dann heisst es später in dem Gleichnis voller Zorn, also der Herr wird dann hässig über das Verhalten von dem Diener, übergab ihm der Herr den Folterknechten. Das ist ein Bild für Dämonen. Bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Also Unvergebung öffnet sogar Tor für Dämonen in deinem Leben. Und Jesus ist da nicht easy. Er sagt, hey, ich habe dir so viel vergeben, auch du sollst vergeben. Und in der Theorie ist das ja einfach, aber in der Praxis oft schwieriger. Und aus dem Buch, was so ein bisschen das Leitbuch ist von dieser ganzen Serie, Entdecke Gottes Design für dein Leben, wo Alan und ich predigt haben vor 2 Wochen darüber, da gibt es eine Geschichte, die wirklich unter die Haut geht. Und es ist eher eine bekanntere Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige von euch schon kennen. Es ist die Geschichte von der Corrie ten Boom. Also Corrie ten Boom war im Konzentrationslager, eine Niederländerin. Sie hat Juden versteckt, ist dann ins Konzentrationslager gekommen, wo man es entdeckt hat, zusammen mit ihrer Schwester. Und sie musste sehen, wie ihre Schwester dort ums Leben gekommen ist. Und auch sie hat ganz viel Schwieriges durchmachen. Hat aber das Konzentrationslager überlebt, hat sich mit dieser Situation versöhnen und hat dann so Vorträge gemacht. In Deutschland ist sie umgereist und hat darüber geredet, wie es ist, wenn man loslassen kann, wenn man versöhnt sein mit der Vergangenheit. Und so ist sie dann auch auf Deutschland gekommen und eines Tages heisst, dass der Aufseher, einer von den Aufsehern, nämlich genau der Aufseher, der sie ganz stark geknechtet hat, auch der sie wirklich gequält hat und der auch mitverantwortlich war für den Tod ihrer Schwester, ist in diesem Vortrag hineingesessen. Und dann heisst Folgendes. Sie haben in ihrem Vortrag gerade Ravensbrück erwähnt. Das ist das Konzentrationslager, wo sie gewesen sind. Sagt er, ich bin dort Aufseher gewesen. Er erinnerte sich nicht mehr an Corrie. Aber seit damals, fuhr er fort, bin ich Christ geworden. Ich weiß, dass Gott mir die grausamen Taten vergeben hat, die ich dort begangen habe. Aber ich würde es auch gern von Ihren Lippen hören, können Sie mir vergeben? Den Rest der Geschichte erzähle ich in Corins eigenen Worten, weil sie so beeindruckend sind. Vielleicht waren es nur Sekunden, die er dort mit ausgestreckter Hand vor mir stand. Aber mir kamen sie vor wie Stunden. Es war der schwerste Kampf, den ich jemals ausgefochten hatte. Immer noch stand ich da und Kälte umklammerte mein Herz. Jesus, hilf mir, betete ich im Stillen. Ich kann zwar meine Hand hochheben, so viel schaffe ich noch, aber du musst mir das richtige Gefühl dazu schenken. Hölzern mechanisch legte ich meine Hand in die ausgestreckte Hand des Mannes. Während ich das tat, geschah etwas Unglaubliches. Es begann in meiner Schulter, strömte dann durch meinen Arm und schnellte schließlich in unsere beiden Hände. Dann kam es mir vor, als ob eine heilende Wärme mein ganzes Sein durchflutete. Tränen traten mir in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder, weinte ich, von ganzem Herzen. Einen Moment lang hielten wir die Hand des anderen fest, der ehemalige Wärter und die ehemalige Gefangene. Niemals zuvor hatte ich Gottes Liebe so stark wie in diesem Moment verspürt. Trotzdem war mir klar, dass diese Liebe nicht aus mir selbst kam. Ich hatte es versucht, hatte aber nicht die Kraft dazu gehabt. Es war die Kraft des Heiligen Geistes, die Gottes Liebe in mir freigesetzt hatte. Es ist mir gerade in den Sinn gekommen, Alan hat gesagt, ich soll auf Schriftsprache sprechen. He? Jetzt wechseln wir. Also diese Frau hat diese übernatürliche, vergebende Kraft von Gott empfangen und hat damit gemerkt, wie eine ganz neue oder ein ganz neues Level von Liebe in ihrem Leben freigesetzt wurde. Es gibt in unserem Leben 2 mögliche Kreisläufe. Es gibt den Kreislauf der Unversöhnung oder es gibt den Kreislauf der Vergebung. Und die Frage in unserem Leben ist immer wieder, welchen Kreislauf wählen wir, wenn wir verletzt werden, wenn Leute uns irgendwie attackieren. Ich möchte zuerst mit dem Negativen beginnen, mit dem Kreislauf der Unversöhnung. Der Kreislauf der Unversöhnung startet mit Schmerz. Also irgendjemand verletzt dich, irgendjemand fügt dir Schmerzen zu. Du kannst da nichts dafür, das geschieht einfach in deinem Leben. Was daraus entsteht, ganz natürlich, ist Ärger. Du ärgerst dich, du wirst wütig. Menschlich, psychologisch, absolut nachvollziehbar. Nach dem Ärger oftmals kommt so eine Zeit des Rückzugs oder des Selbstschutzes. Also du sagst dir, das passiert mir nie mehr. Und du beginnst dich selber zurückzuziehen, du beginnst dein Herz auf eine ungesunde Art zu schützen. In der Resignation, im Selbstschutz, entwickelt sich Bitterkeit. Ich sage immer, die unattraktivsten Menschen, die es gibt auf der Welt, sind bittere Menschen. Mit bitteren Menschen ist man nicht gerne zusammen. Ich war gerade vorgestern an einer Coop-Kasse einkaufen mit meinen zwei kleinen Mädchen. Und auf der Kasse nebenan, es hatte nicht so viele Leute an einem Freitagmorgen, hat eine alte Frau dem Kassierer ihr Leid geklagt über ihren bereits verstorbenen Mann. Er habe sie unterdrückt, er habe sie gequält. War vielleicht auch so, ich weiß es ja nicht. Aber ich habe gemerkt, die Frau ist sehr, sehr bitter. Und aus der Bitterkeit heraus kommt dann oft destruktives Verhalten. Es zeigt sich oft auch durch so eine komische Form von Ironie, von Sarkasmus, so richtig destruktiv. Also es beginnt mit einem Schmerz, dann kommt der Ärger, dann kommt der Selbstschutz, Bitterkeit und dann ein destruktives Verhalten. Und dann beginnt der Kreislauf von Neuem. Noch größerer Schmerz, noch mehr Ärger, noch mehr Selbstschutz, noch mehr Bitterkeit und noch destruktiver. Das ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Teufelskreis. Im Hebräer 12, Kapitel 15 lesen wir: Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Will ja niemand sich von Gottes Gnade ausschließen. Aber wie geht das? Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. So ist ein mega spannender Vers, oder? Also es heißt zuerst, du sollst keine bitteren Wurzeln zulassen und dann heißt es, am Ende wird die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Wenn du bitter bist und du bist ein verbindlicher Teil des ISF Altdorfs, dann bist nicht nur du darunter leiden, sondern die ganze Gemeinde. Das ist dieser Teufelskreis der Unversöhnung. Aber wir wollen ja nicht da stehen bleiben, wir gehen jetzt zum Kreis der Vergebung. Wir nennen ihn Kreis der Vergebung, nicht der Versöhnung, weil für Versöhnung braucht es immer zwei und es sind ja nicht immer beide einverstanden. Aber Vergebung, das hast du allein im Griff, das ist deine Entscheidung, die du triffst. Darum nennen wir den Kreis der Vergebung. Das Einzige, was wir auch haben im Kreis der Vergebung, ist der Schmerz. Also es beginnt irgendwo mit einem Schmerz. Als Zweites geht es darum, den Schmerz zu identifizieren und zu benennen. Was hat mir so weh getan? Warum hat es mir so weh getan? Ich trainiere das auch mit meiner Frau. Wir machen das regelmäßig in unserem Eheabend am Freitagabend. Und ich merke, ich bin ja sonst schon ein Mann, der gerne redet. Aber Schmerz zu identifizieren ist gar nicht so einfach. Weil ich habe lieber so, wenn ich viel arbeite, komme ich am liebsten nach Hause. Wenn die Kinder dann irgendwann im Bett sind, dann am liebsten einen Film rein. Freitagabend noch eine gute Flasche Rotwein. Im Moment muss ich alleine trinken, meine Frau stillt noch. Genau, aber ja, nicht noch mehr in die Tiefe. Ich muss ja schon den ganzen Tag irgendwelche seelsorgerlichen Gespräche führen, oder? Da habe ich jetzt wirklich keinen Bock. Aber es ist wichtig, oder? Wir müssen den Schmerz benennen, identifizieren. Und gerade wir Männer tun uns oft schwer damit, einen Schmerz zu identifizieren. Was hat mich verletzt? War es deine Worte? War es vielleicht mehr die Bewegung, die du gemacht hast? Oder wie du mich angeschaut hast? Oder dass ich das Gefühl habe, du gibst jemandem anderen mehr Recht als mir? Was genau? Das ist so das Benennen, das Identifizieren des Schmerzes. Das ist auch das, was alle und ich machen, wenn wir mit euch Seelsorge machen. Wenn jemand verletzt ist, ja, was ist der Schmerz? Wir fragen nach, wir stochen in der Wunde. Es macht ein bisschen mehr weh, aber am Schluss ist dafür die Heilung auch da. Dann der nächste Punkt des Kreislaufes der Vergebung ist das Bekennen. Das Gemeine ist ja, Leute verletzen uns, aber daraus entstehen sündige Muster, von denen wir leiden. Das ist ja oftmals das Unfaire daran. Wir können gar nichts dafür, vielleicht am Schmerz, aber am Schluss kommen wir in eine Musterabfolge rein und die müssen wir bekennen. Dann als nächstes umkehren und widerstehen. Ich möchte vor allem da auf den Punkt Widerstehen eingehen. Wenn wir einen Schmerz benennen und bekennen, dann müssen wir ihm widerstehen. Das heißt, wir füllen die Leere, die jetzt entstanden ist, mit biblischer Wahrheit. Wenn du verletzt wurdest von Männern oder von Frauen oder von deinen Eltern, dann widerstehen wir und sprechen Bibelverse rein, der Liebe, der Vergebung und so weiter. Das Ziel ist hier zu widerstehen und deine Gedanken neu zu füllen. Das ist eben dieses Metanoeo, diese Erneuerung der Gedanken wirklich andauern kann. Und dann als letzter Punkt noch, segnen wir und lassen los. Und dann werden wir merken, wie aus einem Schmerz am Schluss sogar ein Sieg wird. Ich schreibe ja immer ein Small Group Programm für unsere Kleingruppen im ICF Luzern, Zug und Altdorf. Und dort am Schluss gibt es immer so einen Action Step. Also was wollen wir umsetzen? Und diese Woche habe ich geschrieben, wir wollen mal trainieren, eine Woche lang jeden segnen, der uns über den Weg läuft. Und vor allem besonders die Leute, die uns nerven. Im Geschäft, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Verein, wo auch immer. Heute eine Woche lang segnen wir mal jeden. Wir schauen mal, was da passiert mit unserem Herzen. Und du merkst, hier möchte der Feind reinkommen mit deinem Schmerz und am Schluss bist du am Segnen. Und so wird aus einem Schmerz ein Sieg. Ich möchte dir dazu noch einen Vers vorlesen, im 1. Petrus Kapitel 3, Vers 9. Vergeltet Böses nicht mit Bösen und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Also wir vergelten nicht Böses mit Bösem, nicht Schimpfwort mit Schimpfwort, sondern wir segnen. Ich möchte hier noch etwas basteln, dass du das noch bildlich nachvollziehen kannst. Ich mache hier mal einen Fluss. Also diese Klötze, die stehen so für die Ränder des Flusses. Zum Beispiel so die Reuss oder was auch immer. Aber in diesem Bild ist es der Segensfluss, den Gott in unser Leben bringen will. Also Gott möchte uns segnen, mit vielen guten Gaben, wie es die Bibel sagt. Jede Unversöhnung ist wie ein Stein in diesem Segensfluss. Ein kleiner Stein hindert noch nicht den ganzen Fluss, aber jede Unversöhnung, die wir haben, die bringt so einen zusätzlichen Stein in diesem Fluss. Und irgendwann wirst du merken, wie der Segensfluss nicht mehr fließen kann. Dann fragst du dich, Gott, was ist mit dir los? Warum spüre ich dich nicht mehr? Warum erlebe ich dich nicht mehr? Und ein Grund dafür kann eben sein, dass dein Segensfluss schon so blockiert ist mit diesen Steinen. Und darum ist es so wichtig, dass wir loslassen können. Ich war in Kambodscha vor 2 oder 3 Jahren und habe dort einen Mann kennengelernt, der hat Führungen gemacht auf dem Angkor Wat. Angkor Wat ist die größte Tempelanlage der ganzen Welt. Ich glaube, 380 buddhistische und hinduistische Tempel. Er hat uns bei jedem erklärt, warum er jetzt buddhistisch ist und warum hinduistisch. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, die sehen ja alle gleich aus. Aber die Message ist nicht das, oder? Der Mann hat uns seine Geschichte erzählt. Er war einer von 7 Kindern. Die Eltern waren sehr arm, haben auf einem Reisfeld gearbeitet. Und die Eltern wussten, wir müssen zum Überleben ein Kind verkaufen. Und sie haben gesagt, wir verkaufen dich mit der Begründung, du bist das hässlichste der Kinder. Also wirklich krass. Und er hatte auch ein bisschen eine spezielle Kopfform. Und er wurde verkauft. Und er kam dann unter die Fittiche eines buddhistischen Mönches. Der hat ihn dann großgezogen und am Ende dieser Phase wurde er dann an einer Familie übergeben, die wohlhabend war für kambodschanische Verhältnisse. Er konnte eine Ausbildung machen und ist heute eben so einer der Führungen macht in diesem Angkor Wat. Der buddhistische Mönch, nicht ein Christ, ein buddhistischer Mönch, hat natürlich viel mitbekommen von seinem Schmerz, von seinem Wut gegenüber seinen Eltern. Und er hat ihm gesagt, du musst vergeben können. Und jahrelang hat er mit ihm darauf hingearbeitet, dass er Vergebung ausspricht gegenüber seinen Eltern. Und als er so weit war und diese Vergebung aussprechen konnte und er dann aufgrund dieser wohlhabenden Familie diese Ausbildung zu diesem Guide machen konnte fürs Angkor Wat, wurde er recht reich oder konnte gut Geld verdienen und heute unterstützt er seine 6 Geschwister und seine Eltern, die immer noch auf den Reisfeldern arbeiten. Und das ist so eine Geschichte von einem Schmerz, die am Schluss in Segen endet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, viele von euch haben ja auch Kinder und eine der Beschäftigungen von Kindern ist ja den Kindern so Kinderbücher zu erzählen, oder? Und das Spannende ist ja, die Kinder können 1000 Mal die gleichen Bücher hören. Kennt ihr, oder? Die Kinder haben, die wollen ja immer die gleichen. Oder auch bei CDs. Wir haben dann immer so die CD gelost von diesen schlieren Kindern über den Zoo. Kennt ihr vielleicht auch eine mega schöne CD mit so verschiedenen Tieren? Und zum Beispiel Levin, als er noch 2 Jahre alt wurde, konnte eine ganze Reise, eine Stunde oder länger, immer das gleiche Lied hören, nämlich das Lied des Pinguins. 2 Minuten, tabbeli-tab, du. So fängt es an, oder? Und dann immer kommt mal das Lied vorbei mit dem Pinguin, der Pinguin. Und da haben wir halt stundenlang Pinguin gehört, oder? Genau. Du erzählst, also was ich sage, du erzählst eigentlich den Kindern immer die gleichen Geschichten. Das kennen die Eltern, oder? Und die Kinder, die finden das cool, immer die gleiche Geschichte. Und die haben gedacht, wow, mega, oder? Genau. Und eine Geschichte, die ich oft erzählt habe, das ist die Geschichte der Kinderbrücke. Das war einfach Zufall, dass ich sie erzählt habe, weil wir sie einfach zu Hause hatten. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Und das fasst eigentlich genau zusammen, was wir heute Morgen lernen wollen. Die Kinderbrücke ist eine Geschichte von 2 Bauern mit einem Fluss dazwischen, genau wie hier. Ein Bauer wohnte hier und einer hier und die beiden waren verfeindet. Und die Männer, die wurden so wütend aufeinander, dass sie Steine einander anwerfen wollten, aber weil der Fluss zu breit war, sind die Steine immer im Wasser gelandet. Als dann Sommer wurde und das Level des Flusses sich senkte, weil es sehr heiß war, kamen diese Steine hervor. Und die Kinder der Bauern sind über diese Steine gelaufen und haben sich in der Mitte getroffen. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Ähnliche Geschichte wie Romy und Julia, oder? Die verfeindeten Parteien, aber die Kinder entwickeln eine Freundschaft. Die Kinder haben das zu Hause erzählt, die Eltern haben umgedacht und am Schluss haben sie genau diese Steine genommen und haben daraus eine Brücke gebaut. Und das ist so unsere Frage. Wenn dich jemand verletzt, wenn dich jemand angreift, willst du diesen Stein nehmen, um den Stein zu werfen, oder willst du den Stein nehmen, um eine Brücke daraus zu bauen? Weil immer der Moment deines größten Schmerzes wird auch der Moment deiner größten geistlichen Autorität. Wenn du einen Schmerz im Kreislauf der Vergebung positiv verarbeiten kannst, dann bekommst du dort eine geistliche Autorität und du wirst andere Menschen begleiten können, die in ähnlichen Situationen stecken. Und darum ist die Frage, wollen wir diesen Stein nehmen, um jemanden anzuwerfen, oder wollen wir die Steine, die auf uns geworfen werden, nehmen, um daraus Brücken zu bauen? Und ich möchte dich heute sehr ermutigen, nimm die Steine in deinem Leben, auch wenn sie noch so schwer sind, wirf nicht zurück, sondern bau daraus eine Brücke. Ich möchte dir noch einen Vers vorlesen, der genau dieses Prinzip untermauert, steht im 2. Korinther Kapitel 15, Vers 19 und 20. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir haben genau diese 2 Dimensionen. Gott hat sich mit uns versöhnt und wir sind nun Botschaft der Versöhnung. Das heißt, die Steine, die auf uns geworfen werden, die werfen wir nicht zurück, sondern wir bauen daraus eine Brücke. Und ich möchte dich ganz praktisch herausfordern heute, wenn wir dann reingehen in einen 2. Teil des Worships, dann darfst du deinen Stein nehmen und du darfst ein Zeichen setzen. Ich habe gemerkt, es ist oft gut, in einer Predigt auch ein Zeichen zu setzen. Du darfst den Stein nicht nach vorne werfen, also darfst du auch, aber ich würde es nicht machen, sondern du darfst ein Zeichen geben, hey, ich möchte ein Brückenbauer sein. Wenn mir Schmerz zugefügt wird, zu Recht oder zu Unrecht, ich möchte nicht zurückwerfen, sondern ich möchte ein Brückenbauer sein. Und da darfst du diesen Stein nehmen und darfst ihn einfach ganz bildlich, um dieses Zeichen zu setzen, dieses Statement zu setzen, den Stein und das Kreuz legen. Genau. Komme ich denn doch noch zusammen auf, dann möchte ich gerne beten. Die Band kann nach vorne kommen und wenn du magst und willst, darfst du dann gerne im 2. Teil des Worships den Stein nehmen und ihn unter das Kreuz legen, als Zeichen, dass du wirklich segnend und loslassend durchs Leben gehen willst. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns vergibst. Du bist wie der König in diesem Gleichnis, das wir angeschaut haben aus dem Matthäus-Evangelium, der uns unsere Schuld erlässt. Und gleichzeitig wollen wir Menschen sein, die auch Schuld erlassen, die versöhnt durchs Leben gehen, die Brückenbauer sind. Und vielleicht gibt es auch Leute hier, die gerade in einem Kampf sind, weil sie Mühe haben zu vergeben. Vielleicht jemandem aus der Familie, jemandem aus dem Geschäft, aus der Nachbarschaft oder sogar irgendwo der Regierung, weil sie nicht einverstanden sind im Moment. Aber wir wollen nicht Steine werfen, wir wollen Brücken bauen. Und ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst dazu. Du hast gesagt, du hast uns mit dir versöhnt und wir sollen die Versöhnungsbotschafter sein für dich. Und das möchten wir sein. Wir bitten dich auch, dass du das Eisen für den Altdorf brauchst, um Brücken zu bauen. Brücken der Versöhnung heraus in die Bevölkerung von Altdorf, in die Bevölkerung des ganzen Kantons Uris, bis nach Andermatt, wie wir heute gehört haben. Danke, dass wir wirklich Brückenbauer sein dürfen. Amen.